HR Info, der Tag in Hessen.
Ich bin Gabi Beck, hallo. Mit einem mahnenden Zeigefinger hat der Landesrechnungshof heute seinen Kommunalbericht vorgestellt. Die Kommunen in Hessen geben zu viel Geld aus. Doch sie sollten wegen Energiekrise und steigender Preise ihre Finanzen vorsichtig planen. Und um das an einem Beispiel festzumachen, dass die Feuerwehr kommt, wenn's brennt, könnte in Zukunft gar nicht mehr so selbstverständlich sein, sagt Christoph Schelt. Er ist unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden und hat sich den Kommunalbericht angehört. Barbara Pirott hat ihn gefragt, ob wir uns Sorgen machen müssten.
Ja, schon. In der Pressekonferenz heute Vormittag, da fielen beim Präsidenten des Landesrechnungshofs so Begriffe wie bedrohliches Bild beim Blick auf die Lage der Kommunen insgesamt, aber eben auch bezogen auf die Feuerwehren. Laut Gesetz muss ja 10 Minuten nach einem Alarm Hilfe vor Ort sein. Der Rechnungshof hat das mal in 18 kleineren Gemeinden in Hessen mit freiwilligen Feuerwehren getestet und in den meisten Orten hat das oft nicht geklappt. Die Alarmbereitschaft war bei der Mehrzahl der freiwilligen Feuerwehren nicht gegeben, so hieß das vorhin wörtlich. 3 Gemeinden, die konnten es zumindest zu 85% gewährleisten. Das waren aber auch schon die besten der Getesteten.
Woran liegt das denn?
Es fehlen schlichtweg die Leute. Und das hat wiederum mehrere Gründe. Jugendfeuerwehren, die gibt es zwar in vielen Gemeinden schon noch, aber es gelingt dann eben oft nicht, den Nachwuchs auch rüberzuholen in die aktive Einsatzabteilung. In 3 Jahren, da werden von diesen 18 stichprobenartig untersuchten freiwilligen Feuerwehren nur 5 mit ihrem Nachwuchs die Älteren ersetzen können. Ein weiterer Grund, gerade auf dem Land, da arbeiten viele nicht da, wo sie wohnen und wo sie eben auch dann sich im Ehrenamt engagieren. Sie pendeln und das heißt natürlich auch, wenn der Piepser angeht, dann kann man unmöglich in 10 Minuten an einem Einsatzort sein, ja nicht mal am Feuerwehrgerätehaus.
Und was kann dagegen getan werden? Hat der Rechnungshof da Vorschläge gemacht?
Hat er. Das Ehrenamt, das müsse attraktiver gemacht werden, übrigens nicht nur bei den Feuerwehren. Freier Eintritt in kommunale Einrichtungen, also zum Beispiel ins Schwimmbad, LKW-Führerschein machen können, das ist für viele vielleicht auch nochmal ein Anreiz. Und dieser Kommunalbericht, der hat aber auch gezeigt, das Problem geht noch viel weiter. Der Personalmangel, der trifft ja nicht nur die Feuerwehren, sondern auch die kommunalen Verwaltungen insgesamt. Also die Amtsstuben, da wo wir alle hingehen, wenn wir zum Beispiel den Ausweis verlängern wollen. In vielen Kommunen, da sind da mehr als die Hälfte der Beschäftigten 50+. Das heißt, man kann sich ganz einfach ausrechnen, welche Ruhestandswelle da in den nächsten 10 bis 15 Jahren ansteht. Und damit die aufgefangen wird, da müssen diese Jobs attraktiver werden. Nur mit Sicherheit zu werben, das reicht da nicht mehr. Image wurde da als Stichwort genannt, denn gerade bei den jüngeren Leuten, da gilt ja der öffentliche Dienst nicht gerade als cool. Und stärker zusammenarbeiten, also zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, das kann auch eine Kommune für viele Verwaltungen übernehmen. Das muss nicht jeder alles selbst machen.
Jetzt hat also, wie gesagt, der Landesrechnungshof diesen Kommunalbericht heute vorgestellt. Wie ist es denn um die Kommunen in Hessen insgesamt bestellt? Mal jetzt abgesehen von den Problemen speziell bei der Feuerwehr.
Nicht gut. Das eine sind die Einnahmen. Die sind sehr ungleich verteilt in Hessen. Also wenn man zum Beispiel an die Gewerbesteuer denkt, da gibt's Frankfurt, Wiesbaden und neuerdings auch Marburg. Da brummt's richtig. Das ist dann aber auch schon die Hälfte des gesamten Gewerbesteuereinkommens in ganz Hessen. In vielen kleineren Kommunen, da sieht's mau aus. Es ist rückläufig und das könnte sogar noch weniger werden, falls wir nächstes Jahr in eine Rezession rutschen. Die andere Seite, das sind die Ausgaben. Die seien oftmals schlicht zu hoch, kritisiert der Landesrechnungshof. Energiekrise, Inflation, also die Kommunen sollten doch zumindest mal drüber nachdenken, bei freiwilligen Leistungen etwas mehr zu sparen, zum Beispiel die Weihnachtsbeleuchtung ein bisschen runterdrehen oder die Wassertemperatur in den Schwimmbädern.
Sagt Christoph Schelt über die Pressekonferenz des Landesrechnungshofes heute zur Lage der Kommunen. Der hat von einer bedrohlichen Lage gesprochen, weil die Kommunen unter anderem zu viel Geld ausgeben. Die Synode der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau tagt derzeit in der Offenbacher Stadthalle. Dabei geht es unter anderem auch darum, wie sich die Kirche neu aufstellen kann. Frage an Lothar Bauer-Ochse aus unserer Kirchenredaktion. Die EKHN muss sparen. Heißt das, dass sie sich künftig von Aufgaben zurückziehen muss?
Ja, tatsächlich, dieser Reformprozess EKHN 2030, der ist ja im Kern auch ein großer Sparprozess. Bis 2030 sollen nämlich 140 Millionen Euro eingespart werden. Das sind 1/5 des Gesamtetats. Also ja, es geht um den Rückzug von Aufgaben. Der betrifft eigentlich alle Gemeinden vor Ort. Aber bei dieser Synode ging es gestern und heute Vormittag um die sogenannten Zentren, also dort, wo kirchliche Arbeitsfelder oder Spezialaufgaben gebündelt werden. Und das sind ja meist auch gesellschaftlich dann bekannt bekannte Bereiche. Und es gab ein 64-seitiges Papier mit Kürzungsszenarien. Es geht um Einsparungen von 7,8 Millionen Euro. Und da geht es schon ans Eingemachte. Da gibt es vieles, was den Synodendelegierten erhebliche Bauchschmerzen gemacht hat. Dieses Wort habe ich in der Debatte mehrfach gehört. Unter anderem die Schließung der kirchlichen Schule in Weitengesäß. Das ist eine von vier kirchlichen Schulen, die aber schon jetzt, so die Angaben, nicht ausgelastet ist. Aber vorgeschlagen wird auch die Streichung des Stadionpfarrers in Frankfurt oder des Motorradseelsorgers. Und was für viele Diskussionen gesorgt hat, die Streichung der letzten Pfarrstelle bei der evangelischen Frauenarbeit. Die Synode hat eben viele Bauchschmerzen gehabt und deshalb heute nicht verabschiedet, sondern will das Papier erst nochmal in Ausschüssen beraten und dann erst im Frühjahr beschließen. Aber um die Einsparungssumme von 7,8 Millionen Euro wird man wohl nicht drumherum kommen.
Gemeinden werden ja auch zusammengelegt, aber es heißt ja auch, dass der Verkündigungsdienst neu geordnet werden soll. Was heißt das genau?
Ja, tatsächlich auch in den Gemeinden muss gespart werden, aber hier kommt noch dazu, die evangelischen Kirchen, nicht nur die Hessen-Nassauische, haben jetzt auch ein Nachwuchsproblem. Bei den Pfarrerinnen und Pfarrern gehen demnächst die geburtenstarken Jahrgänge in Pension, aber es kommen eben längst nicht mehr so viele nach und das heißt konkret bis 2030 wird es in der EKHN 450 Pfarrerinnen und Pfarrer weniger geben, also ein Rückgang von jetzt 1400 auf dann 950. Und das heißt eben, es wird nicht mehr für jede Gemeinde, für jede Kirche einen Pfarrer oder eine Pfarrerin geben. Der Ausweg, um den es bei dieser Synode ging, heißt, es sollen Verkündigungsteams gebildet werden. Dazu gehören Pfarrer und Pfarrerinnen, aber auch die Diakone oder die Kirchenmusikerinnen. Diese Teams sollen sich dann in Zukunft die Arbeit so aufteilen, dass die Gemeinden weiterhin gut versorgt sind.
Sagt Lothar Bauer-Ochse von der Kirchenredaktion, Teams sollen die Gemeinden der EKHN in Zukunft versorgen. Das ist ein Ergebnis der Synode, die derzeit in Offenbach läuft. Berndorf im Kreis Waldeck-Frankenberg ist vor 3 Jahren plötzlich ungewollt berühmt geworden, denn der Wurstfabrikant Wilke landet bundesweit in den Schlagzeilen. Gammelfleisch, Listerien, Todesopfer. Heute steht der riesige Gebäudekomplex leer. Der sollte umfunktioniert werden. Wie sieht es da heute genau aus? Reporterin Silvia Ritter hat für uns vorbeigeschaut.
Das beschauliche Berndorf. Nach wie vor prominent am Ortseingang grüßt der frühere Gebäudekomplex der Firma Wilke. Einst ging es hier ausschließlich um die Wurst. Heute werden die Fabrikhallen ausgestattet.
Mittlerweile muss man sagen, die Kosten, insbesondere was den Rückbau angeht, die Uhr steht mittlerweile bei rund 7 Millionen Euro geschätzt. Und so ist es also auch eine finanzielle Frage. Also die Herausforderung ist ja, das Ganze vielleicht auch finanziell hinzubekommen. Und das wird nach aktuellem Stand also für die Gemeinde Twistetal mit 4.250 Einwohnern und 10 Millionen Euro Haushaltsvolumen für ein ganzes Jahr alleine nicht gelingen.
Sagt Stefan Dittmann, der Bürgermeister von Twistetal. Das Aus für Wilke kam Ende 2019. Wurstskandal, Betriebsschließung, Insolvenz. Vor 2 Jahren beschließt die Gemeindevertretung, das Areal mit Fabrik anzukaufen. Denn so habe man die Hand drauf.
Wir wollen die Fläche restrukturieren. Und wir wollen auch erstmal kein weiteres anderes Gewerbe auf der Fläche sehen, sondern schauen, dass wir die Fabrik zurückgebaut bekommen und die ganze Fläche also neu entwickeln. Und Ziel sollte dann sein, eine Wohnbebauung, seniorengerechtes Wohnen.
Der Anfang ist gemacht, doch ohne Fördergelder oder eine Unterstützung von Landkreis und Landesregierung sieht Stefan Dittmann schwarz.
Also finanziert ist das, was wir jetzt machen im ersten Bauabschnitt, den wir für 1,25 Millionen Euro vergeben haben. Das ist eine Schadstoffentkernung, die jetzt durchgeführt wird. Also alles, was an schadstoffhaltigen Materialien sich im und um dem Firmengelände befindet, wird jetzt im ersten Bauabschnitt entsorgt und das ist auch gegenfinanziert.
Dann ist erstmal der Geldhahn zugedreht. Neue Fördertöpfe müssen her. Heute auch auf dem Wilke-Gelände ist der Projektleiter von Projekt Stadt, Jörg Albin. Die Agentur hat die Machbarkeitsstudie erstellt.
Dass wir den Rohbau sozusagen stehen lassen, sodass ein zukünftiger Investor entscheiden kann, ob er Teile davon verwendet. Gerade aktuell ist es ja so, dass man viel versucht, den Rohbau sozusagen zu erhalten von solchen Gebäuden. Gibt es Beispiele in Berlin, aber nirgendwo auf dem Land.
Andreas Kampmann von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten denkt an die noch offenen Forderungen der einst rund 200 Wilke-Mitarbeiter.
Der Sozialplan kann nicht erfüllt werden, weil kein Geld da ist, den abzulösen. Andere Gläubiger haben ganz andere Geschichten und Arbeitnehmerforderungen sind im Insolvenzfall unterrangig. Also bis die bedient werden, vergehen Jahrzehnte, wenn überhaupt, und dann wird da nochmal was von abgemildert. So sieht das Insolvenzrecht das vor. Von daher Hoffnung, ob tatsächlich was fließen wird, würde ich niemanden machen wollen. Aber es gibt rechnerisch noch Ansprüche.
Anfang nächsten Jahres rollen die Bagger an, auf dem 30.000 Quadratmeter großen Firmenkomplex. Dann folgen zumindest schon mal einige Teilabrissarbeiten.
Nach dem Gammelfleischskandal bei Wilke, was passiert mit den Fabrikhallen? Die werden sukzessive abgerissen, hat uns Silvia Ritter erzählt. Der Papst, Politiker, Prominente bei der Satirezeitschrift Titanic kriegen seit 1979 einfach alle ihr Fett weg. Sowohl in den zum Teil bissigen Texten als auch über die zahlreichen Karikaturen und Bilder. Seit 43 Jahren ist das so, aber heute kommt die neueste Ausgabe des Magazins heraus und die könnte eventuell etwas anderes sein. Immerhin hat die Titanic zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Frau an der Spitze. Julia Matthäus. Hat sich dadurch etwas verändert? Yvonne Koch hat nachgefragt.
Die Redaktion der Titanic ist ziemlich versteckt, in einem Hinterhofhäuschen im Frankfurter Westen. Und gleich im ersten Raum sitzen einige Mitarbeiter am Konferenztisch.
Es fühlt sich sehr gut an mit einer neuen Chefin, weil sie im Prinzip nichts geändert hat.
Na, ich hoffe, dass jetzt mit der Peitsche angefangen wird. Und das wäre jetzt meine politische Hoffnung auch an diese weibliche Machtübernahme hier.
Tatsächlich hat die neue Chefin Julia Matthäus gleich bei ihrem Amtsantritt im Oktober angekündigt, sie wolle eine Art Schreckensherrschaft etablieren. Mittlerweile hat sie ihren Führungsstil aber nochmal überdacht.
Jetzt habe ich mich aber nochmal so ein bisschen coachen und beraten lassen und deswegen habe ich nochmal so ein bisschen die Strategie gewechselt. Also wir machen jetzt nicht immer zwei Konferenzen pro Heft, sondern zwei am Tag. Dann meditieren wir noch auf unserem Gaddafi-Teppich und dann haben wir noch ein Team-Event.
Staubtrocken, sagt sie das. Nicht mal der Mundwinkel verzieht sich dabei. Nur ein kleines Zucken im Augenwinkel verrät, dass der 38-Jährigen manchmal das satirische Temperament durchgeht. Zum Beispiel, wenn sie über die Änderungen in den Redaktionsräumen spricht.
Ich habe ja schon hier eine entsprechende Massage-Sofa-Landschaft mir bestellt. Die ist jetzt leider noch nicht geliefert worden.
Im Moment steht als einzige Neuerung eine orangene Kugellampe auf ihrem Schreibtisch. Im Chefbüro. Das hat sich Julia Matthäus übrigens ganz langsam erobert. Wobei gerade Frauen es in der Männerdomäne Satire nicht leicht haben, gibt sie zu. Und erinnert sich an ihre erste Lesung als Praktikantin. 2014 war das.
Und da war es dann aber tatsächlich so, dass nach dem Auftritt ein junger Mann zu mir kam und meinte, es hätte ihm gefallen, aber ob ich denn die Beiträge wirklich auch alle selber geschrieben hätte.
Auch die Titanic selbst wird immer noch von Männern dominiert. Darunter große Namen wie der Satiriker Peter Knorr, der Europaabgeordnete der Partei Martin Sonneborn oder auch der Karikaturist Achim Gräser. Auf ungefähr 50 männliche Mitarbeiter kommen nur etwa 10 weibliche.
Inzwischen ist es bei uns in der festen Redaktion ja so, dass die Textredaktion schon überwiegend weiblich besetzt ist. Und das ist mir auch wichtig. Wobei man jetzt ja natürlich die ganzen verdienten männlichen Autoren erst nach und nach ersetzen will.
Das war Yvonne Koch. Ab heute gibt es die erste Titanic-Ausgabe im Handel, die unter der neuen Chefin entstanden ist. Sie ist die erste weibliche Spitze des Magazins und hat uns verraten, was jetzt alles anders werden soll. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere Nachrichten aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.